Herzlich willkommen zu einer Bonusausgabe der dritten Halbzeit. Wir haben uns gedacht, wenn schon das Spitzenspiel der Super League zwischen dem FC Thun und dem FC St. Gallen stattfindet, dann können wir nicht unbedingt bis Montag warten, sondern wir treffen uns am Freitagmorgen schon kurz. Und deswegen heute in etwas ungewohnter Konstellation. Ich habe Asyl bekommen im Podcaststudio der Berner Zeitung, weil ich nachher noch einen Termin habe bei der US-Botschaft, damit sie mich während des Sommers, wenn da die WM stattfindet, auch ins Land lassen. Und ich bin, ich würde sagen, gebührend empfangen worden in Bern. Auf dem kurzen Weg hier zur Redaktion vom Bahnhof habe ich auf dem Fahrrad gesessen. Neben mir rollt ein großer schwarzer Wagen vor mit einem kleinen eBay-Logo hinten. Und dann gucke ich nach links und denke, der sieht aus wie Christoph Spiecher. Und es war Christoph Spiecher. Entweder hat er selbst Gespräche geführt oder sehr, sehr angeregt telefoniert. Ich gehe davon aus, dass es das Zweite ist. Nicht bei mir im Studio, aber ich glaube gar nicht so weit weg. Dominik Wiemer sitzt zu Hause vor seinem sehr, sehr schönen Bücherregal. Dominik, wie weit bist du eigentlich weg von der Redaktion?
Ja, mit dem Velo 2-3 Minuten.
Das nehme ich nur ein bisschen persönlich, dass du nicht vorbeigekommen bist. Aber ich habe gesagt, das ist nicht nötig. Thomas Schifferle sitzt auch zu Hause auf der Couch.
Guten Morgen, nein, nicht auf der Couch, sondern am Esszimmer.
Oh, am Esszimmertisch, tut mir leid. Und Loris Brasser, ebenfalls in Zürich, sitzt wo?
Auch am Esszimmertisch.
Alle keine Arbeitszimmer, oder wieso sitzen ihr alle im Esszimmer?
In Zürich kann man sich das nicht mehr leisten, ein Arbeitszimmer. Da schaffen wir im Esszimmer, okay. Genau.
Also ich kann schon zügeln, wenn du willst, aber weil ich denke, weil ich jetzt ein Glas Milch und trinke bin, passt ins Esszimmer besser.
Und Loris, du arbeitest, isst, schläfst und lebst im Esszimmer, oder wie darf man sich das vorstellen?
Quasi, ja.
Verhältnis wie in Tokio, he?
Ja, darum bin ich so viel im Büro.
Aber wir wollen gar nicht so überraschenderweise gar nicht über eure Wohnsituation reden, sondern über in erster Linie das Spitzenspiel von gestern Abend zwischen Thun und dem FC St. Gallen.
Sie heißen FC Thun und deswegen spricht man bei 14 Punkten Vorsprung noch von einer offenen Meisterschaft. Und wäre das IB oder Basel, dann würden wir wahrscheinlich alle davon sprechen, dass entschieden ist. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen mit der Power und Überzeugung, wie sie spielen, dass sie nochmal 14 Punkte Vorsprung hergeben.
Das war St. Gallens Lukas Görtler nach dem 2:2 zwischen St. Gallen und dem FC Thun. Und bevor wir gleich zu den Thunern kommen, habe ich das Gefühl, lass uns kurz über St. Gallen reden, weil St. Gallen kommt gar nicht immer so gut weg dafür, dass sie Tabellenzweiter sind. Und sie haben es jetzt geschafft, Thun die letzte Niederlage beizubringen und jetzt Thun nach 10 Siegen in Folge mal wieder einen Punkt abzunehmen. Dominik, St. Gallen ist die zweitbeste Mannschaft, nicht nur, wenn man auf die Tabelle guckt, sondern also es ist auch die Leistung die Saison. Oder das kann man schon sagen, die stehen nicht zufällig da oben.
Nein, es ist zu Recht da oben. Sie haben ja eine gewisse Konstanz. Nicht eine Konstanz, die so viele Punkte einbringt wie der FC Thun, aber sie spielen ja wirklich grundsätzlich eine gute Saison. Es ist so, wie ich es kürzlich schon mal gesagt habe. Es kommt ein bisschen darauf an, aus welchem Blickwinkel dass man es anschaut. Schaut man es an aus dem Blickwinkel, dass jetzt halt der FC Thun Meister wird und nicht selber. Ja, da kann es eine Enttäuschung sein. Schaut man die Saison im Ganzen an, ist es eine gute Saison. Rang 2 im Cup-Halbfinale. Und was man sicher auch nicht darf unterschätzen, ist natürlich auch noch die Nachwuchstrophy, wo man letztes Jahr letztes war. Jetzt ist man dort erst. Klar, liegt vieles am Vogt oder am May, wo hinterin ein Stammspieler ist. Aber auch das finde ich für einen Club wie St. Gallen sehr positiv.
Und Thomas, St. Gallen ist das einzige Team, was es jetzt zweimal geschafft hat, gegen Thun zu punkten. Aber in einem Spiel, das, wie man schon vorausgesagt hat, Lukas Görtler hat es, glaube ich, selbst als ziemliches Ping-Pong beschrieben. Also vor allem in der ersten Halbzeit, dass ich es nicht gesehen habe, war das, was man ahnen bzw. fast schon befürchten musste. Recht wildes Spiel ohne großen Ballbesitzphasen für eine von den beiden Mannschaften.
Ja, es ist im Prinzip, man kann sagen, St. Gallen ist einfach eine Kopie von Thun oder Thun Kopie, die bessere Kopie von St. Gallen. Das ist das Problem. Das hast du auch gestern Abend wieder gesehen. Oder man hat es letzten Samstag gegen Winterthur gesehen. Oder man hat es zum Start des Jahres gesehen gegen Servet und in Luzern. St. Gallen vergibt eben einfach bei allem Lob, vergibt sie einfach zu viele Punkte. Also sie führen gegen Servet und verlieren noch 2-4. Sie verlieren in Luzern 2-0 und machen noch 2-2. Sie schlönen mit Ach und Krach Winterthur. Sie hätten gestern in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht können die Basis legen können, dass sie den Match gewinnen, weil sie haben, dort sind sie die klar bessere Mannschaft gewesen. Und das ist das, was St. Gallen fehlt, um also wesentlich näher an Thun dran zu sein und Thun wirklich können herausfordern. Es ist so der letzte Zwick. Ich wollte jetzt nicht von Killerinstinkt reden, aber es geht in das hinein, dass ihnen einfach noch etwas fehlt, was Thun hat.
Sie haben viele Punkte verloren, aber Loris, wenn man das Spiel jetzt gestern guckt, wenn man tief in der Nachspielzeit das 2-2 schießt, haben sie da zumindest einen Punkt gewonnen.
Ja, muss man schon sagen. Also ich finde auch, sie haben auch den Punkt gewonnen, sicherlich auch, dass Dalio Balde bis zum Schluss auf dem Feld bleibt, hilft sicherlich für den Punktgewinn. Ist für mich ein bisschen fraglich, dass der wirklich nach all dem, was er da auf dem Platz geboten hat, bis zum Schluss wirklich kann draufbleiben. Und ja, es ist natürlich ein etwas glücklicher Punkt. Vielleicht kann man am Schluss sagen, auch irgendwie verdiente Punkteteilung, wenn man das Spiel anschaut.
Achtung, 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 Loris, den sprachlichen Fehler nicht machen. Von der Punkteteilung. Wie willst du 3 Punkte teilen?
Oh, also wenn man da einen Punkt, jeder einen Punkt mit heimnimmt oder einen Punkt 2 Punkte auf dem Feld lässt, wenn man es in der Tobi formulieren, dann kann man sagen, sie ist fair.
Aber Loris, muss man mal aufzählen, was hat der Balde alles verbrochen, dass er so rot bekommen hat?
Also zuerst mal der Kick ins Bein vom Bammert.
Was eigentlich schon genügt, wenn man nur die Szene betrachtet, rechtfertigt das allein eine rote Karte.
Beim Abraschi ist es ähnlich und beim Abraschi hat es genau genügt.
Und beim Balde geht noch der Griff an den Hals. Muss geil sein, ganz klar. Dann beim Kopfballduell in der zweiten Halbzeit, wo er wieder gegen den Bammert ist, glaubt, oder gegen den Bürki ist dort, mit dem Ellbogen ihm ins Gesicht reingeht, ist halt einfach regeltechnisch eine geile Karte. Muss man halt geil geben, ist doppelgeil rot. Das hat dann am Schluss, und er hat auch sonst immer wieder so ein bisschen Techtelmechtel gehabt mit der Abwehr von Thun. Und dass er am Schluss dann wirklich immer noch drauf ist, boah, kann man wirklich nur noch mit Nachlässigkeit auf dem Schiedsrichter betiteln, weil wenn man es mit dem Abraschi vergleicht, der gegen Basel mit dieser Tätigkeit vom Feld fliegt, müsste der Balde auch schon längstens vom Feld sein.
Zur Ehrenrettung vom Balde muss man sagen, ich meine, ganz am Anfang des Matches hat der Bürki auch eine geschmiert, wo also der Bürki auch Schwein hat, dass dort nichts passiert. Es ist mir gestern sowieso aufgefallen, auch in Basel mit dem Schiedsrichter Cibelli, wie grosszügig das da zum Teil gepfiffen worden ist, was sich da einzelne GC-Spieler haben können erlauben, ohne dass etwas passiert ist, ist also auch bemerkenswert gewesen, muss ich sagen.
Aber bevor wir jetzt über all das reden, was nicht passiert ist, können wir noch über das reden, was tatsächlich passiert ist. Nämlich eigentlich ein Spiel, wie wir es von Thun, Dominik, die Saison schon häufiger gesehen haben. Man geht in Rückstand. Und es scheint die Mannschaft nicht allzu groß zu interessieren bzw. zu treffen. Die machen einfach weiter und dann aus einem 0-1 machen sie ein 2-1 durch die Tore Bertone per Elfmeter und dann Montolio. Und man hat eigentlich schon das Gefühl gehabt, also ich zumindest, okay, das nimmt jetzt die gewohnten Bahnen und Thun könnte auch das Spiel am Ende wieder gewinnen.
Ja, und ich denke, gerade in der ersten Halbzeit hat man schon das erste Mal, oder vielleicht nicht gerade das erste Mal, aber man hat es ein bisschen angemerkt, so ein bisschen vielleicht auch die Last. Oder plötzlich haben sie einfach denken, oh, was wäre jetzt wirklich, wenn wir auch noch diesen Sieg machen gegen St. Gallen, obwohl sie sich so klar voran. Ich denke, das hat man so ein bisschen angemerkt. Ich meine, der Vogt hat eigentlich das 2-0 auf dem Fuß vor der Pause. Dann weiss ich nicht, wie Thun noch wird zurückkommen. Einmal mehr, der Vogt, wirklich ein grosses Talent. Aber irgendwie eben so die Entscheidungsfindung, da merkt man halt wirklich noch an, dass er ein unerfahrener Stürmer ist. Und dann, ja, wie sie zurückkommen, eigentlich gerade schon mit dem Bertone nach der Pause, mit dem Distanzschuss als Initialzündung. Der Penalty, ja, Bertone nach dem Gürbic. Ja, und der Bus ist da natürlich auch noch weit vorne. Einfach extrem, extrem guter Penalty-Schütz, wie er den Goal immer ausschaut, finde ich beeindruckend. Und er eigentlich mit einem Standard-Goal sehr effizient, bist plötzlich vorne. Am Schluss können sie sich eigentlich darüber ärgern, gewinnen sie den Match nicht nur wegen dem Spätausgleich. Ich meine, sie haben noch 1-2 Chancen auf das 3-1.
Und Loris, eigentlich muss man ja sagen, der Punkt hilft Thun mehr als St. Gallen, wenn es um die ersten beiden Plätze geht. Also man hat jetzt irgendwie die auf Abstand gehalten. Und trotzdem hat man in den Interviews nach dem Spiel gemerkt, wie so der Trainer Mauro Lustrinelli, aber auch Leonardo Bertone gesagt haben, okay, das ist jetzt vielleicht es ist ärgerlich, wir haben gut gespielt, aber wir müssen jetzt die Lehren ziehen. Also es ist nicht so, es ist keine Freude auszumachen, sondern wirklich so direkt der Fokus wieder nach vorne. Jetzt kommt eBay und daraus müssen wir jetzt unsere Lehren ziehen, damit wir es nicht am Ende doch noch irgendwie verspielen, oder?
Ja, es sind ja genau die entscheidenden Wochen, die jetzt kommen. Also bis zur Trennung von der Tabelle nach der 33. Runde, die sind ja genau noch wirklich die wichtigen Spiele, wo sie auch ganz genau wissen, sie sind da extrem im Fokus, wenn sie jetzt gegen IB, GC, Zürich, Lugano und Basel haben sitzen. Also sind, ja, also zwei Zürcher Teams sind relativ einfach aktuell, aber ja, der Rest wird nicht ganz einfach. Und wenn, sie wissen ja ganz genau, wenn sie bis dort her nicht einsacken, dann sind sie wirklich Meister. Und das ist ihnen ja, jetzt bewusster denn je. Und darum ja, sind sie jetzt schon auch drauf und dran. Also ich glaube, niemand ist mehr da und sagt, die werden nicht Meister. Also, das haben wir gestern wieder gesehen. Also, jetzt sind sie 14 Punkte. Also ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass es irgendwie Lugano oder St. Gallen noch irgendwie aufholen könnte.
Es wäre jetzt auch überraschend, wenn jetzt die Thuner plötzlich in Euphorie würden verfallen und plötzlich ihren Sprachgebrauch würden ändern oder ihre Aussagen würden ändern und plötzlich anfangen würden zu fliegen. Also das würde absolut nicht zu ihnen passen. Und darum auch die ja, relativ nüchterne Einschätzung von dem Spiel gestern Abend.
Aber Thomas, unabhängig davon, wie es deine Meisterin ist, traust du Thun nochmal so ein Absacken zu? Wir haben zu Anfang der Saison immer wieder mal gedacht, okay, wie reagieren sie jetzt auf Niederlagen, auf Punktverluste? Aber hast du das Gefühl, es gibt nochmal so ein richtig großes Absacken oder hast du genug Stabilität, siehst du genug Stabilität bei denen?
Nein, absolut genug Stabilität und ich tue mir vielleicht jetzt ein bisschen selber widersprechen. Ich meine, auch wenn jetzt der Vogt das 2-0 macht,
es wäre nicht das erste Mal.
Was? Dass ich mir widerspreche ein bisschen? Also bin ich flexibel. Macht jeder von uns, glaube ich, mal. Nein, selbst wenn Thun ja 2-0 dahin gewesen wäre, hätte ich nicht gedacht, dass das schon entschieden ist. Es war einfach die Chance für St. Gallen die Basis zu legen, um den Match zu gewinnen. Aber du hast ja gesehen, wie souverän die Mannschaft aus dieser Pause rausgekommen ist. Ich meine, sie hat keine gute erste Halbzeit gemacht. Und wie sie nachher so selbstsicher wieder auftreten ist, wie sie sofort korrigiert hat. Ja, also das ist für mich so ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Mannschaft nicht einbrechen wird. Auch wenn der Dominik sicher recht hat, dass am Anfang, ja, vielleicht hat es da ein bisschen gemerkt, dass da vielleicht eine Last ist und wie gross das die Chance wäre, mit einem Sieg nochmal einen Schritt mehr, einen grossen Schritt mehr zum Meistertitel zu machen. Aber nochmal, die Mannschaft die ist stabil genug, die bricht nicht ein.
Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, ich bin euch noch einen Fakt schuldig, warum die Geschichte des FC Thun das größte Märchen im Weltfußball ist. Und natürlich, es geht immer wieder um Kaiserslautern und der Vergleich dazu, wie die damals 98 als Aufsteiger Meister geworden sind. Da habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mir jetzt einfach mal schnell die Mannschaft an, die Kaiserslautern da damals hatte und vergleiche das mit Thun und also was von außen betrachtet, was könnte eigentlich das größere Märchen sein? Und wenn man sieht, die Spieler von Kaiserslautern damals, Ciriakos Forza, UEFA-Cup-Sieger damals, war schon bei Bayern München, war bei Inter Mailand. Miroslav Katlec hat in der Abwehr gespielt. Der war auch schon Meister und Pokalsieger, hat bei einer EM gespielt, bei einer WM. Michael Schönberg, der Däne, auch Nationalspieler. Pavel Kuka, zu dem Zeitpunkt 40-facher tschechischer Nationalspieler, stand im EM-Finale in der Startelf. Olaf Marschall, lustigerweise deutscher Nationalspieler zu dem Zeitpunkt, dazu noch ein Weltmeister wie Andreas Brehme. Ich habe das Gefühl, da war deutlich mehr Erfahrung dabei, als es jetzt beim FC Thun ist.
Gut, Tilman, das ist jetzt nicht eine sonderlich mutige Aussage, aber wenn man es natürlich von Bundesliga auf die Superliga runterbricht, also ich meine, der ist ja eigentlich der Bertone, der Ciriaco Sforza von Thun. Ich meine, er ist schon Meister. Gut, er hat jetzt nicht bei Inter gespielt, aber schon im Ausland gewesen. Bei Inter und Bayern hat er nicht gespielt, aber ja, er ist Meister mit IBE, hat in Neapel getroffen mit IBE. Du hast einen Bürki, der Meister ist mit IBE. Also du hast den einen oder anderen sonst routiniert Spieler. Also wenn man das so ein bisschen runterbricht, finde ich den Vergleich gar nicht so schräg.
Und der Bürki wäre der Miroslav Katlec hinten in der Abwehr. Machen wir den dazu.
Genau.
Perfekt. Ich bin trotzdem noch der Meinung, es ist das größte Märchen im Weltfußball. Und wenn noch jemand von euch Tipps, Fakten dazu hat, schickt mir gerne eine Mail unter tilmon.pauls@tamedia.ch. Und wir kommen zum zweiten Spiel des gestrigen Abends.
Was
was wir für Umschaltsituationen haben, was wir für Situationen im 16er haben. Da fehlen mir fast die Worte, muss ich wirklich sagen. Das funktioniert so nicht, wie man so sorglos mit dem Ball umgehen kann und auch Chancen liegen lässt, letzte Pässe liegen lässt. Das funktioniert so nicht, weil ich glaube, das Spiel, das hätte heute vielleicht einen anderen Sieger verdient gehabt.
Sven Köhler nach dem 0:1 von GC beim FCB. Der FCB gewinnt 2 Spiele in Folge, zum ersten Mal unter Trainer Stefan Lichtsteiner. Aber Thomas, der Frust von Sven Köhler und der Frust von GC berechtigt, vor allem wenn man sieht, wie überlegen man zumindest in der ersten Halbzeit die längste Zeit war, oder?
Absolut berechtigt, und es ist auch ein Ausdruck von der sehr, um es mal zurückhaltend zu formulieren, sehr bescheidene Leistung vom FC Basel. Also da wäre für GC wesentlich mehr drin gelegen. Und mit wesentlich mehr meine ich nicht ein Unentschieden, sondern ein Sieg. Weil GC hat mir wirklich einfach einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Eben, das Problem ist ein bisschen, es gehört noch eine Offensive dazu. Und von der hast du halt leider aus GC sich relativ wenig gesehen. Nein, GC hätte gestern eine gute Chance gehabt, in Basel zu gewinnen. Ich will jetzt nicht sagen, sie müssen gewinnen, weil sie sind ja die Tabellen zweitletzte. Aber wenn jetzt das eine Mannschaft gewesen wäre mit dem Selbstvertrauen von Thun, dann hätte man müssen, so sagen, dass die hätten müssen gewinnen.
Und Sven Köhler, Loris, hat es mit der Offensive relativ gut auf den Punkt gebracht nachher. Der war richtig genervt und hat gesagt, wir treffen da vorne zu viele falsche Entscheidungen. Wenn wir passen müssen, dann schießen wir. Und wenn wir eigentlich schießen müssten, dann passen wir. Also schon sehr, sehr deutlich, vor allem wenn man noch betrachtet, dass er noch nicht so lange da ist. Aber dass jemand so deutlich dann sagt, hey, da vorne fehlt uns einfach noch ganz viel, um genau solche Spiele zu gewinnen.
Ja, ich glaube, das ist er ja auch ein bisschen geholt worden. Ich habe mit ihm also die PK gehabt, wenige Tage nachdem er da war. Und er redet extrem gut, auch reflektiert über seinen Abgang bei Braunschweig und auch über die Teamleistung und so. Also er tritt schon sehr stark auf, wie einer, wo extrem so ein Wortführer ist, auch in der Kabine von Tag 1 an. Ja, und er hat absolut recht. Ich meine, GC kommt aus einer extrem starken Basis raus, wenn man hinten und auch das Mittelfeld anschaut. Also extrem stark ist es übertrieben, aber für die Position, wo sie sind, und sagen, dass FC gegen das Basel kommen zu einer solide Basis, die sie haben, aber eben nach vorne ist irgendwie, man hat dann doch nie richtig Sorge als Basel, wenn man jetzt Basel-Sympathisant ist, dass da wirklich irgendwie der Zug aufs Tor kommt. Und da verstehe ich schon ein bisschen. Es ist halt wirklich so die letzte Überzeugung, die dann nach vorne fehlt.
Also ich muss ihm schon sagen, er könnte auch noch mit seinem Abwehrkollegen mal ein Wörtchen reden und mit seinem Goalie. Also weißt du, das einzige Goal, wo man dann halt oben kommt, ist absolut vermeidbar. Ich meine, wie ein Norm dort verteidigt. Also das ist halt wirklich anfängerhaft, oder? Und der Justin Hammel sieht jetzt nicht zum ersten Mal in dieser Saison auch nicht ganz glücklich aus bei dieser Intervention gegen Kopfball vom Traore. Also es ist so, schlussendlich, ja, kein Goal, aber umso ärgerlich ist, dass eigentlich das einzige Goal, das man bekommt, ist absolut vermeidbar.
Nein, der muss den Hammel heben, und der als erstes, der das weiss, ist der Hammel selber.
Aber wenn wir von Justin Hammel reden, dann darf man fairerweise auch erwähnen, dass er dafür sorgt, dass sie zumindest bis zum Ende noch die Chance haben. Der eine Doppelchance von Basel, die hält er dann sehr, sehr gut.
Ja, extrem. Und man muss ja schon sagen, wenn man gegen Basel spielt, muss man halt auch davon ausgehen, dass man vielleicht mal ein Goal kriegt. Auch wenn jetzt Basel nicht gerade auf dem Höhe vom Schaffen ist. Aber wenn man halt nach vorne wirklich einfach es nicht schafft, um irgendwie mal ein Goal zu machen, und hinten hat das eine reingeht. Natürlich, es ist eine Fehlerkette, es sind Fehler passiert hinten. Aber eben, wenn man vorne die Goal nicht macht, kann man halt auch nicht davon ausgehen, dass man mal ein Spiel gewinnt. Und unentschieden reicht GC in dieser Situation halt auch nicht. Sie braucht halt unbedingt Sieg. Und wäre jetzt halt auch das 0-0 mehr ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, als wirklich etwas, wo sie weitergebracht hätte.
Und es hilft dann auch nicht unbedingt, Dominik, dass Amir Abrashi sich kurz vorm Spielende noch eine rote Karte holt. Okay, das ist jetzt kein Stammspieler, der jedes Mal gebraucht wird, aber es zeigt auch so ein bisschen die Frustration und hilft wahrscheinlich auch so dem großen Ganzen nicht, wenn man sieht, dass der Captain noch kurz vor Schluss rot sieht, auch wenn man gar nicht unbedingt hätte rot zeigen müssen, meiner Meinung nach.
Ja, ich finde auch, es ist eine sehr strenge Rote, und es ist ja auch, er reagiert. Er ist ja nicht der zuerst handelt, das ist der Quandre. Die, klar, jetzt kann man sagen, sollte ihm nicht passieren, aber dann ist ein Stück weit Verständnis dafür. Also insofern habe ich eigentlich keine Lust, ihn dafür zu verurteilen.
Aber eine Reaktion ist ja nicht unbedingt eine harmlose Sache. Man kann nicht einfach sagen,
ja, aber er trifft ihn am Rücken. Er trifft ihn am Rücken. Also es ist ja wirklich... Also,
aber
ja.
nur weil es eine Reaktion ist, es ist jetzt halt einfach gleich dumm von ihm. Und ich meine, wenn du nachher den Abgang anschaust von ihm und der Disput mit dem Lichtsteiner, da mache ich abgesehen von dem weniger Abraji im Vorwurf als dem Lichtsteiner, dass er sich auf das überhaupt einlässt als Trainer.
Man muss sagen, die, da haben sich dann schon zwei getroffen, die so auf dem ähnlichen Emotionsstatus sind während des Spiels.
Das hast jetzt du schön gesagt mit Emotionsstatus, Tillmann. Man könnte auch sagen, Amok-Niveau. Nein, das ist, ich meine, als Trainer, das lasse ich doch nicht ein auf so einen Dialog.
Und leider sind die Katakomben zu früh gekommen. Also sie sind dann die ganze Zeit nebeneinander her. Es sind dann zwar schnell welche gekommen, um ein bisschen dazwischen zu gehen und zu schlichten, aber sie sind schon in noch höher Distanz gemeinsam in den Tunnel runter. Und ich hätte gern gewusst, was da noch passiert ist, wenn keine Kameras oder Mikrofone mehr in unmittelbarer Nähe sind.
Ich merke da bei dir, Tillmann, dein Boulevard-Gain, wo da schlummert.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Dein Wrestling-Gain ist das wahrscheinlich, wo dir schlummert, oder?
Ich habe das Gefühl, es hätte vielleicht noch einen Bodyslam gegeben, aber ich weiß es nicht genau. Aber wenn wir Loris sagen, dass der FCB nicht auf der Höhe des Schaffens ist, dann trifft es gestern ganz besonders auf Sherdan Shaqiri zu. Der ist nach 45 Minuten ausgewechselt worden. Probleme am Oberschenkel hat es die ganze Zeit auch angezeigt. Aber Stefan Lichtsteiner hat ein kleines Experiment, wie er es nachher gesagt hat, gewagt. Er hat ihn am Flügel gelassen und hat ihn eigentlich nicht mehr da von der rechten Seitenlinie weggelassen. Und was dann da eigentlich dazu geführt hat, dass Jadon Shaqiri auf dem Platz war. Aber gesehen hat man ihn nicht, weil er schön da rechts verstaut worden ist.
Ja, und er ist immer, als ich ins Spiel geschaut habe, ihn immer wirklich gerade bei der Trainerbank gesehen stehen. Er ist eigentlich wirklich dort ganz weit aussen gewesen. Und wenn sein Bewegungsradius ist halt auch auf dem Flügel jetzt nicht extrem gross gewesen, weil sein Bewegungsradius ist ja sonst jetzt nicht gerade der grösste von allen. Und er ist total verloren gewesen. Also, ich weiss nicht ganz genau, was die Idee gewesen ist vom Lichtsteiner mit dieser taktischen Anpassung. Wahrscheinlich haben sie das Gefühl gehabt, wenn der Shaqiri im Zentrum spielt, dass wieder Imuran Hassan ihm einfach immer konstant auf den Fersen rumläuft. Dann hat er ein bisschen rausziehen, damit er dort mehr Freiraum geniesst und ein bisschen mehr ins Spiel eingreifen kann. Aber wenn halt kein Ball, wirklich kein einziger Ball auf die Seite rauskommt und das Spiel so eine Variable ist vom FCB, dass eben genau vielleicht das Spiel stärker über die rechte Seite kannst gestalten, so die ganze Spielverlagerung über rechts und etc. passiert, dann ist er halt total verloren. Und ich habe das Gefühl, das Experiment ist irgendwie von heute auf morgen geplant worden. Alle waren ein bisschen befordert mit dem. Der Shaqiri am meisten und am Schluss hat es ihm noch irgendwie einen Hamstring hineingezogen und ist er ausgewechselt worden. Also ist er ein bisschen voll in die Hose gegangen, meines Erachtens. Und eben auch einfach, wie das Spiel vom FCB zu wenig variabel ist, auf so eine taktische Anpassung zu reagieren. Da bin ich schon sehr überrascht gewesen.
Ja, vor allem, weil es ist ja eigentlich um Shaqiri seine ursprüngliche Position. Shaqiri hat ja über viele, viele, viele Jahre von seinem Leben auf dem rechten Flügel aussen verbracht. Aber es ist eben natürlich auch ein bisschen das Problem, dass er nicht mehr das Tempo hat von früher. Also der Shaqiri kann ja nicht mehr in einem 1-1 irgendeinen abdrücken, wirklich.
Und sind wir doch ehrlich, also er hat sich ja grundsätzlich, eigentlich auch seit seiner Geburt, hat er sich als Nummer 10 gesehen. Oder? Und er hat ja trotz allem immer nicht unbedingt gefremdelt mit dieser Position rechts, aber sind wir ehrlich, er sieht sich natürlich im Zentrum, im Mittelpunkt vor allem und dementsprechend, wenn man irgendwie bei Liverpool oder in Nazi rechts ist, ist das vielleicht noch etwas anderes, als wenn man jetzt bei dem FC Basel dort rechts rausgeschoben wird. Und ich würde ihm jetzt einfach auch mal ein bisschen unterstellen, dass seine Lust jetzt auch nicht sonderlich gross war, auf dieser Position zu brillieren.
Es ist einmal einer auf den linken Flügel rausgestellt worden.
Achtung! Gut, der Achtung! Klassische.
Was, Achtung?
Ja, der Achtung! Der nach links gestellt worden ist, ist inzwischen bekannt für sein Achtung.
Ja, und der hat kurz darauf die Karriere beendet.
Das ist nicht mehr sehr lang gegangen, genau.
Das stimmt. Aber das Experiment, kann man sagen, ist nicht geglückt. Und trotzdem aber kann man sagen, jetzt zwei Siege in Folge, das ist auch dem FCB schon länger nicht mehr geglückt. Und da muss man sagen, die sind jetzt vom Strichkampf weg. Liegen auf Platz 4, sind 5 Punkte hinter St. Gallen und auf die trifft man jetzt am Wochenende. Also tabellarisch hat sich das zumindest ausgezahlt. Jetzt waren zwei extrem wichtige Siege.
Ja, zwei extrem wichtige Siege, muss man schon sagen. Lausanne mit einem Goalunterschied gewonnen, GC mit einem Goalunterschied gewonnen. Beide Spiele jetzt nicht durchgehend dominiert und beide anderen Teams sind in der unteren Tabellenhälfte. Es ist ein bisschen dem Spielplan geschuldet, dass sie es endlich mal wieder schaffen, zwei Siege aneinander zu reihen und ich würde jetzt sagen, fast weniger am grossartigen Auftritt vom FCB.
Es hilft ja vielleicht schon noch, hat man jetzt mit dem Omer Agic auch noch eine Verteidiger, der zu dem fähig ist, zu verteidigen. Was ja in der letzten Zeit beim FC Basel nicht mehr gegeben ist, gerade am Anfang, in der ersten Phase, nach dem Schluss der Transferperiode.
Aber ich möchte Lichtsteiner seine Aufarbeitung mit der Mannschaft sehen von dem Spiel, weil wenn du dir das Statement von gehört hast, etwa eine Minute bei SRF, dann können sich die Spieler ziemlich warm anlegen. Ich meine, enorm viele Fehler, unerklärliche Fehler, Katastrophenfehler, Pass, Fehlentscheidungen. So hat das die ganze Zeit tönt bei ihm. Also, sagen wir mal so, es könnte noch lauter werden bei dieser Teamsitzung.
Aber es ist ja eine treffende Analyse. Also, er hat nicht schöner geredet, als es war.
Nein, natürlich nicht. Es gibt ja nichts zum schönen Reden. Aber es ist, er gibt sich auch nicht wahnsinnig viel Mühe im Moment, sich vor die Mannschaft zu stellen, muss ich sagen.
Ja, aber vielleicht, also er hat ja gesagt, er ist der Chef und das ist ja auch im Grunde seine Aufgabe. Er muss sich nicht per se vor die Mannschaft stellen, sondern gucken, dass die Leistung bringt. Und das ist der Weg, den er eingeschlagen hat.
Gut, dann muss ich echt schauen, dass immer noch die Spiele nachlaufen.
Ganz genau. Irgendwann geht es auch ums Thema Harmonie.
Harmonie, lass uns zum FCZ kommen.
Ich glaube nicht, dass alle auf dem Platz standen und 100% da waren, das muss man ganz ehrlich sagen. Und da müssen wir uns hinterfragen. Wir trainieren Woche für Woche, Tag für Tag sind wir da, geben Gas und dann spielen wir so eine beschissene erste Halbzeit. Das geht aber nicht. Das ist, ja, als Profi bei einem Heimspiel, das du gewinnen musst, ist das einfach ein No-Go.
Das war Zürichs Alexander Hack nach dem 1:2 gegen Lausanne. Ähnlich großer Frust wie bei GC. Und Loris, man hat so das Gefühl, der FCZ spielt sich so langsam auf die Position, wo man ihn eigentlich auch vermuten müsste. Er ist besser als Winterthur, besser als GC, aber schlechter als der Rest der Liga, hat man den Eindruck.
Ja, also er ist besser als GC und Winterthur die Direktduell, weil es jetzt auch gerade nur gegen GC und Winterthur gewonnen haben aus den letzten 11 Spiel sind es. Aber wie es jetzt auftreten sind gegen Lausanne, also Lausanne ist auch, muss man ganz klar sagen, also extrem schlecht gewesen. Wirklich extrem schlecht. Und wenn man gegen so ein Lausanne nicht kann gewinnen und sogar noch verliert, wieder in der 92. jetzt haben es 13 Punkte vergeben in dieser Saison nach Goli da, ab der 80. Minute. Und nachher die Spieler, eben, vor allem Alexander Hack, der unten gestanden ist, das probiert zu erklären und auch Dennis Hettiger nachher ratlos zurückbleibt nach so einem Spiel, muss man halt, der Florian, unser ehemaliger Kollege, hat dann Alexander Hack die Mentalitätsfrage gestellt und dann hat er gesagt, ja, das sagen jetzt sie. Aber es geht ja schon auch ein bisschen wirklich um die Art und Weise vom Auftritt, um die Art und Weise, wie man in den Zweikampf geht. Und wenn nach einem Spiel so oft das Wort Basics, wo gefehlt haben, erwähnt wird, dann ist extrem viel, also da muss man extrem viel aufarbeiten. Und wenn das jetzt noch in dieser Situation von der Liga oder von der Meisterschaft, in dem Zeitpunkt von der Meisterschaft der Fall ist, dann hat man so eine schlechte Entwicklung gemacht im letzten 3/4 Jahr, dass es dass man immer noch tief im Abstiegskampf steckt, auch wenn es noch 7 Punkte Vorsprung sind auf GC. Ich würde da den FCZ noch gar nicht rausnehmen.
Ich meine, wenn jemand sagt, es sind jetzt nur noch GC und Winterthur sind schlechter als der FCZ, sie nähern sich an. Also, Entschuldigung, der FCZ ist genau gleich schlecht wie die unten dran. Ich meine, das ist, die können, ich tue mich gerne wiederholen, sie können Mitchell van der Kach die 13 Punkte verdanken, die er geholt hat. Sonst wären die wirklich, wären es wahrscheinlich sogar die Tabellenletzte. Ich meine, die Personalie Carlos Bernecker, als Assistent, nein, Co-Trainer, man tut ja da grosse
Co-Trainer, genau.
Zwischen Co-Trainer und Assistent. Was der grundlegende Unterschied ist, ist ja egal, aber man macht es jedenfalls. Die ist ja auch bezeichnend, weil Carlos Bernecker ist ein sehr, ein ausdrucksstarker, selbstbewusster Assistent. Er war ja sehr lange auch Cheftrainer selber gewesen. Also der weiß wirklich, was er will. Und es dunkelt mir nicht zufällig, dass jetzt der ausgewählt worden ist. Ist ja auch ein sein Agent ist ja der Dino Lamberti, der die Match jetzt einmal neben dem Canepa in der Loge verfolgt. Wenn man jetzt da würde vermuten, es ist vielleicht ein Schritt, Bernecker die Zeit zu geben, um die Mannschaft kennenzulernen, damit er dann vielleicht einmal eine Mannschaft selber übernimmt. Die Theorie darf man durchaus haben.
Dann klingt es nach einer ganz bösen Unterstellung. Aber Loris, was ist genau, also wie ist es dazu gekommen, dass Carlos Bernecker Assistenz-Co-Trainer geworden ist. Ist es auf Wunsch von Dennis Hediger passiert oder hat es der Club quasi entschieden, dass es da in der Hinsicht auch noch Erfahrung braucht?
Also der Präsident Angelo Canepa sagt natürlich auf Wunsch von Dennis Hediger, auf Wunsch, er ist reflektiert natürlich und würde sich noch ein bisschen Erfahrung wünschen an der Seitenlinie. Dennis Hediger sagt natürlich das Gleiche, weil was kann er kann ja jetzt nicht öffentlich am Präsidenten widersprechen. Aber natürlich, es ist für so einen jungen Trainer wie Dennis Hediger, wenn in so einer Phase, wenn er jetzt nochmal so jemand, die Außenwirkung ist ihm ja ganz klar bekannt. Er ist einfach, er weiß ganz genau, dass er jetzt der junge Trainer ist, wo ein erfahrener, älterer Herr nebenher gestellt wird, wo ihn soll unterstützen, weil er es selber nicht schafft. Und es ist ja gerade in den Anfängen vom Trainerleben wirklich nicht das, was du dir wünschst, nach einem halben Jahr oder nicht mal nach einem halben Jahr vom Trainer da sein. Und das ist jetzt das, was er nach außen präsentiert hat, aber es ist ja, und jetzt soll er ein Co-Trainer sein, Ergin Shahin ist Assistenztrainer, heisst, er wird sich mehr auf Standards etc., auf so ein bisschen spezifischeres Training fokussieren. Co-Trainer ist noch ein bisschen näher beim Cheftrainer, wird mehr auch in die Trainingsgestaltung etc. eingreifen und auch wahrscheinlich in die taktische Planung. Aber ja, es ist für den Hediger natürlich schon nicht gerade eine Stärkung vom Rücken. Also es ist schon fraglich. Und es gibt natürlich die Voten, die sagen, es ist auch der Nachfolger vom Hediger schon installiert worden.
Und man muss sagen, Shahin auf der Ersatzbank, Carlos Bernacke jetzt noch zusätzlich auf der Ersatzbank, ist jetzt kein zwei besonders ruhigen Typen. Das ist die FCZ-Bank, da wird was los sein in Zukunft, noch ein bisschen mehr.
Ja, genau. Und früher eben, haben wir gesagt, Canepa ist halt von einem Richtung in die andere. Früher ist extrem viel Verantwortung auf der Last von der Schulter oder hat extrem viel Verantwortung die Miloš Malenović trägt. Jetzt versucht man es auf 47 Schultern zu verteilen, eben mit dem nächsten Co-Trainer und überall will man noch irgendjemanden anstellen. Ob denn das jetzt genau die richtige Lösung ist oder ob es vielleicht einen Mittelweg braucht, das wird man dann sehen.
Ich meine, man kann es alles so interpretieren und das ist überhaupt keine abwägige Interpretation, die Thomas und Loris jetzt gerade geliefert haben. Aber man kann es ja auch anders sehen, oder? Man kann es ja so sehen, dass der junge Trainer wirklich jetzt noch so etwas wie einen Mentor braucht, wie eine Hilfestellung braucht. Ich meine, der Bernacker, seien wir ehrlich, hat jetzt auch nicht die grosse Trainerkarriere absolviert. Also ich werde auch weit davon entfernt, ihn plötzlich zum grossen Erfolgstrainer oder zum grossen Hoffnungsträger können zu erklären. Ich meine, er war der letzte Trainer vor dem Lustrinelli in Thun, deutlich weniger erfolgreich. Ich meine, wir können so schauen, dass es ein gutes Gespann kann sein kann, aber natürlich, es ist extrem eine brisante Ausgangslage. Es braucht nicht viel, das kann kippen, aber es gibt sicher auch die Möglichkeit, dass es gut kommen kann.
Das sehe ich auch total und ich würde jetzt auch nicht irgendwie Hediger da wollen, also komplett seine Arbeit absprechen. Sie sind sich einfach auch die Außenwirkung bekannt, wie das kann interpretiert werden, oder?
Aber es ist lustig, wie der Dominik immer noch ein schönes Fähnchen vom Hediger aufhebt und immer noch glaubt, dass sie mal ein richtig guter Trainer. Und wenn der Tillmann sagt, das sei eine bösartige Unterstellung, dann müsste der Tillmann ja nur einmal an Basel zurückdenken, noch nicht so wahnsinnig lang her, wo man einem Cheftrainer Giri Sforza einen Assistenztrainer namens Patrick Kramer an die Seite gestellt hat.
Ja, es gibt genügend Beispiele.
Dass du mit einem Trio... Ja, natürlich. Dass du mit einem Trio bei Hediger, Shahin, von Landen nicht gut aufgestellt bist, also das ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich geworden in den letzten Wochen.
Ja, aber es ist natürlich, also jetzt bist du schon arg auch kritisch. Natürlich muss man kritisch sein mit dem Trainer-Trio.
Mit wem muss ich denn sonst kritisch sein?
Ja, man muss sich schon auch die Qualität vom Kader mal, also die ganze Gesamtqualität vom Kader, welche Spieler kann er in den letzten 20 Minuten noch reinbringen, wo das Team sollte, oder den Umschwung sollte geben im Spiel. Also ich meine, so ein schlechtes Kader, wie der FCZ aktuell hat, auch Ivan Cavalero hat zwar ein schönes Goal gemacht, aber ob jetzt der Referenzspieler ist, wo man jetzt geholt hat bis im Sommer, ist absolut fraglich. Und die Qualität von dem Team, wie das Team zusammengestellt ist, ein riesen Flickenteppich von irgendwelchen Spielern, die man da geholt hat, noch kurzfristig, um das Team zu verstärken. Da kann man, glaube ich, die besten Trainer an die Seite stellen. Aus dem Team macht man keinen Meister.
Hast du nicht Unrecht, Loris? Das Problem ist nur, dass die drei in dieser Situation völlig überfordert sind. Da muss etwas anderes an als drei Lehrlinge.
Wir müssen noch schnell zum FCZ als Ganzes kommen, weil es war ja nicht die einzige Änderung, Loris. Der FCZ hat einen neuen Geschäftsführer präsentiert ab 1. April. Mark Ebley wird sich darum kümmern, um all die Bereiche losgelöst vom Sport. Was kannst du uns über sie sagen? Was bringt er mit?
Ja, das ist eine gute Frage. Was bringt er mit? Er bringt 28 Jahre Erfahrung bei der UBS mit und in unterschiedlichsten Positionen. Er ist halt ein Betriebswirtschafter. Hat er nach seiner Zeit bei der UBS so ein Game Changer, so eine Plattform aufgebaut, wo Sport, Innovation und Kapital miteinander verbindet, wie sie es schreiben. Und das ist so eine Unterstützung von sportnahen Organisationen und Weiterentwicklung von Startups etc. Das hat er dann irgendwie ein halbes Jahr gemacht, bis er jetzt Sportchef Geschäftsführer geworden ist im FCZ. Ja, er ist ganz klar verantwortlich für den betriebswirtschaftlichen Teil beim FCZ, nicht für den sportlichen Teil. Kommt auch ganz klar von dieser Seite. Und da kann man schauen. Eben, es gibt natürlich andere CEOs, die sich mit ihren Taten ein bisschen ins Negative gespielt haben. Beim Stadtrivalischen ist das gerade zu sehen. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Es ist jetzt nicht eine extrem aufregende Personalie. Das meine ich gar nicht im negativen Sinn, sondern einfach ein klassischer Betriebswirtschafter.
Wir werden am Montag ganz sicher, wenn wir mehr Zeit haben, nochmal auf den FCZ zurückkommen. Dominik, kommen wir zu den Young Boys. Die haben einen extrem wichtigen Sieg gefeiert. 2-1 in Luzern. Ist natürlich besonders wichtig, wenn man guckt auf den Strichkampf und auch jetzt im Hinblick auf das Duell mit Thun am Wochenende.
Ja, also es war schon noch ein bisschen bemerkenswert. Wir haben vorher darüber geredet, dass Basel das erste Mal seit langem, ich glaube seit dem Oktober, zwei Spiele in Folge gewinnt. Bibe ist das erste Mal seit dem November. Das erste Auswärtsspiel nach 7 Auswärtsspielen davor mal wieder gewonnen. Enorm wichtiger Sieg. Ich meine, es hat so die Distanz geschaffen zu Luzern im Strich. Sie können jetzt auch wieder eher nach oben schauen. Aber ja, sie haben selber auch gewusst nach diesem Match, dass es durchzogen war. Ich meine, sie sind mehr als eine Halbzeit in Überzahl. Für das haben sie dann eigentlich auch gerade nach dem Führungstreffer relativ wenig gemacht. Aber eben, sie haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Und ich meine, dass überhaupt Luzern noch einmal herkommt mit dem Penalty, aber über eine Wahr- und über die Tanzregeln sprechen wir vielleicht wieder mal ein anderes Mal. Aber es war halt wieder mal ein Beispiel gewesen, warum das die Regeln so extrem nervt und warum dass man die endlich muss ändern muss.
Aber eben, du hast ja dann in unserem Chat geschrieben, die haben unseren Artikel noch nicht gelesen, was der Wahr alles besser könnte machen. Vor allem, wenn es darum geht, wie lange es dauert, bis mal ein Entscheid gefällt ist.
Dieser Entscheid war jetzt eigentlich Werbung für alle. Wir haben ja in diesem Artikel gelesen, haben wir 5 Verbesserungsvorschläge gemacht für eine Wahr und eigentlich 3 mindestens sind erfüllt. Es fängt dabei an, dass sich der Wahr meldet. Gut, im Stadion, ein paar Leute haben das ein bisschen aufgeschrien, weil die haben natürlich gesehen, dass der Ball ein Town geht, aber von den Spielern hat kein einziger reklamiert von Luzern. Und das fängt schon damit an, als Wahr müssen wir es einfach gut sein, oder? Aber der Wahr, der Alessandro Dudic, findet dann, nein, ich muss da jetzt eingreifen, weil ja, der Ball geht den Tang, aber er vergisst, dass weder Absicht vorliegt, noch irgendwie eine unnatürliche Haltung beim Monteiro. Ich meine, der springt einfach unter dem Ball durch, das kann einfach passieren. Also das ist schon das erste Problem. Das zweite Problem ist, er meldet sich und redet dann minutenlang auf einen Fähndrich ein. Also wenn schon, gang einfach aus als Fähndrich und entscheidet. Aber nein, wir warten minutenlang. Es waren wirklich fast 5 Minuten gewesen. Das ist das nächste Problem. Und dann ist der Fähndrich draussen und statt er bei seinem Entscheid bleibt, dann wird sie auch gesehen auf dem Platz, lässt er sich umstimmen. Es ist absolut lächerlich, ein Penalty. Und es hat einfach nichts mehr mit Fußball zu tun, ganz ehrlich. Also da werden einfach wirklich Szenen völlig überbewertet, die dann in einem Penalty enden, die eigentlich grundsätzlich ganz harmlos waren.
Unabhängig davon, in Bern freut man sich wahrscheinlich trotzdem sehr auf das Spiel jetzt gegen Thun, auf das Derby am Wochenende.
Ja, ich meine, sie reden davon, dass sie endlich die Serie starten wollen. Jetzt haben sie gerade die nächste Chance, noch einmal nachzudoppeln und sich dann wirklich noch einmal so ein bisschen auf die Europa-Cup-Plätze wirklich sich konkret darauf zu bewerben. Und ich meine, es wäre unglaublich wichtig. Also, wenn man es nicht Europa-Cup schafft als IBE, es wäre ein grosses Versagen. Man kann es nicht anders ausdrücken und wäre natürlich auch problematisch bei diesen Vielzahlspielern mit Ansprüchen, die man beschäftigt, wenn man dann durch den Herbst gehen würde, ohne die Zusatzbelastung Europa geben.
Die Die letzten beiden Spiele, die gespielt worden sind die Woche, Lugano gewinnt 2-1 gegen Sion. Winterthur trennt sich 1-1 von Servet. Die lassen wir jetzt einfach links liegen, weil ich zur Botschaft muss. Den Artikel zum VAR, den wir angesprochen haben, packe ich euch in die Shownotes. Genauso wie die Abstimmung zum Publikumspreis für die Swiss Podcast Awards. Klickt doch auf den Link, stimmt ab für die dritte Halbzeit. Wir freuen uns sehr. Und damit würde ich sagen, hören wir uns am nächsten Montag wieder. Danke, dass ihr euch in eure Esszimmer und sonstigen Zimmer begeben habt. Und danke euch da draußen fürs Zuhören und bis am Montag.